Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Eins muss man dem neuen Automodell aus dem britischen Hause Jaguar lassen. Gesprächswert hat es. Der Zero Zero sieht aus wie eine Mischung aus Panzer und Sportcoupé. Und der Chef der Jaguar Designabteilung hat das Modell gerade auf der Miami Art Fair mit folgenden Worten vorgestellt.
Some may love it now, some may love it later, and some may never love it. And that's okay. Because that's what fearless creativity does. This is the original essence of Jaguar.
Ja, über dieses wahrlich unerschrockene Autodesign sprechen wir gleich noch. Mapping the Lives, so heißt ein digitales Projekt, das Geschichte auf sehr eindringliche Weise anschaulich und erfahrbar werden lässt und das den Opfern des NS-Regimes einen physischen Ort, eine Art Heimstatt zurückgibt. Anhand einer Karte, die alle Wohnadressen bekannter Opfer verzeichnet, ist es möglich, die eigene Nachbarschaft unter die Lupe zu nehmen und sich selbst auf Spurensuche zu machen. Ein großes Graswurzel- und Crowdsourcing-Projekt, das sich auch unser Kollege, der Taz-Redakteur Gerion Asmuth, angesehen hat und dabei auf die Geschichte seines Vormieters gestoßen ist. Ich habe Gerion Asmuth vor dieser Sendung in seiner Wohnung in Berlin-Mitte besucht und mit ihm über seine Recherchen gesprochen. Hier habe ich die Klingel entdeckt.
Hallo?
Hallo, Gerion?
Ja.
Hier ist Gesa, soll ich hochkommen?
Ja, ich mach auf.
Danke. Wow, dass es solche Treppenhäuser überhaupt noch gibt im Jahr 2024. Sieht hier aus, als wäre hier wirklich original seit 70 Jahren nichts passiert. So abgestoßene Wände, ungestrichene Türen. So ein ja, relativ günstiges Linoleum liegt hier auf den Treppen. Ein Mietshaus, in dem man die Mieten wahrscheinlich noch bezahlen kann. Eins der wenigen.
Hallo.
Vielen lieben Dank. Sehr nett. Ich habe gerade schon gemutmaßt, das ist wahrscheinlich noch bezahlbarer Mietraum.
Ja, alter Mietvertrag steht unter Denkmalschutz. Ja. Sag ich immer, nein, stimmt nicht, aber ich habe einen alten Mietvertrag, ja.
Und es ist auch wahrscheinlich seit ewig nicht saniert worden, ne?
Ich nehme an, noch nie. Also das ist, das Treppenhaus sieht so aus... Und dann sind wir schon in der Geschichte drin. Also ich habe im Treppenhaus nach Spuren gesucht, um zu gucken, ob ich noch irgendwas Hinweise finde auf die Familie Anschel, die hier in den 30er, 40ern und bis in die 60er gewohnt hat.
Ja, du musst uns nochmal wirklich von Anfang an mit an die Hand nehmen. Ja. Wie bist du ursprünglich auf diese wahnsinnig spannende Geschichte gestoßen?
Also ich arbeite für die Taz und da gab es einen Artikel über Menschen, die genau sowas machen, nämlich gucken, wer in ihrem Haus gelebt hat und insbesondere mit Bezug auf die NS-Geschichte. Und da gibt es eine Internetseite, die heißt Mapping the Lives und da kann man wie auf einem Stadtplan gucken, ob in Häusern NS-Verfolgte gelebt haben. Und das habe ich am selben Abend gemacht und habe dann am selben Abend eben 5 Namen gehabt. Und zu 2 von denen waren 2 Männer, habe ich nie wieder was gefunden. Aber dann gibt es eben die Familie Anschel, Max Anschel, seine Frau Anna Anschel, Tochter Ruth Anschel. Und bei Max Anschel stand Opfer der Shoah und dass er in Auschwitz war. Und dann habe ich ein bisschen weiter gegoogelt und war am selben Abend auf einer Internetseite vom US Holocaust Memorial Museum in Washington. Und da gab es Akten zu Max Anschel und die konnte man sich per E-Mail zuschicken lassen. Und ein paar Stunden später hatte ich den sozusagen Einlieferungsschein vom Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig und den Totenschein, unterschrieben von einem SS-Obersturmführer, Lagerarzt, angeblich Herzmuskelschwäche. Und ich habe gedacht, wow, man kommt irre schnell an irre Sachen dran. Ich wohne hier seit 25 Jahren und ich habe mir immer das gedacht, ich wohne hier in Berlin-Mitte, hier gibt es viele Häuser mit Stolpersteinen, das ist ein sehr altes Haus hier. Ich wusste, dass es einen jüdischen Eigentümer gab in den 30er, 40er Jahren, der aber in Amsterdam gelebt hat. Und ich habe mir immer gedacht, es muss irgendwie, es ist nicht unwahrscheinlich. Ja. Aber ich habe nie einen wirklichen Ansatz gefunden, was zu recherchieren, solange man keinen Namen hat.
Diese ja offenbar wahnsinnig gut befüllte Seite, Archivseite, die ist aber europaweit zugänglich oder ist das nur eine Seite, die sich auf Verbrechen in Deutschland fokussiert?
Die machen im Wesentlichen Sachen in Deutschland. Es gibt auch ein paar Einträge in anderen Ländern und so weiter. Da steckt auch so ein ehrenamtliches kleines Projekt dahinter, die sich halt die Mühe gemacht haben, wirklich Listen von Verfolgten tatsächlich in Dateien einzugeben und die sozusagen als Stadtplan umzusetzen. Mhm. Also das kann man auf jeden Fall deutschlandweit machen.
Ja. Jetzt bin ich hier bei dir in der Wohnung und auch die ist ehrlich gesagt total gemütlich, aber hat schon auch noch Patina. Was hast du denn rausgefunden über Familie Anschell? Weißt du, in welchen Stockwerken die zum Beispiel gelebt haben und in welcher Konstellation, was hast du alles rausfinden können?
Also ich habe einen sehr, sehr deutlichen Beleg, ganz am Ende von der Geschichte, das hat lange gedauert, dass es tatsächlich meine Wohnung war.
Wow.
So, und ich hatte hatte vorher zum Beispiel die Geschichte gelesen, Max Anschell ist ins KZ gekommen, offensichtlich durch Verrat von Nachbarn. Im Luftschutzkeller hier im Nachbarhaus ist es irgendwann mal eskaliert und der Nazi-Blockwart hat dafür gesorgt, dass er wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt ins Gefängnis und damit ins KZ kam. Am Kriegsende hat halt die Frau Anna Anschell und die Tochter Ruth Anschell, beide Nicht-Jüdinnen, die haben immer noch hier gewohnt, auch bis 1967. Und die hat gesteckt gekriegt, dass dieser Nazi versuchen will, sie umzubringen, damit sie ihn nicht nach dem Krieg anzeigen kann. Mhm. So, und dann ist sie ein paar Tage weg gewesen und kam wieder, beschreibt sie in diesen Akten und kommt halt wieder und sagt, die Wohnungstür ist aufgebrochen. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, okay, wie gesagt, das Treppenhaus unsaniert.
Sag mal, und kann man das noch sehen an der Wohnungstür?
Ich würde sagen, nein. Ich habe damals tatsächlich dann...
Weil sie ist ja noch original,
ja,
ne?
Ja, das ist eine Original-Wohnungstür. Und ich nehme mal, also wenn man ganz genau hinguckt, könnte man sagen, dieses
definitiv, das
Türfutter
Futter
ist mal rausgebrochen worden.
1967 war niemand von deinen heutigen Nachbarn hier.
Nee, nicht. Mhm. Aber es gibt halt die Geschichte in diesen Akten, wird eben nicht nur die Geschichte der Verfolgung in der Nazi-Zeit erzählt, sondern auch über Konflikte von Anna Anschell und ihrer Tochter mit den Nachbarn, die weiter hier gewohnt haben, also die ehemaligen Nazi-Nachbarn. Und das war intensiv in den späten 40ern und hat sich halt, da gibt es Akten bis in die 60er rein, wo sie sich über einen neuen Nachbarn beklagt, der unter ihr wohnt. Und da ist das Klo mal übergelaufen und der Nachbar schaltet nicht das Wasser ab, sondern ruft gleich die Polizei.
Also typische Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Die Wohnung soll gleich wieder aufgebrochen werden, was bei Anna Anschell gleich so eine Retraumatisierung, das liest man, das schreibt sie nicht so, aber man liest es aus ihren Beschreibungen raus. Vollkommen nachvollziehbar. Dieser Mann sagt dann noch so Sätze wie, er hätte sich ja erkundigt, was sie denn für eine ist.
Gereon, noch mal ganz kurz, weil du da ja gerade diesen gerade Krimi angedeutet hast, der sich aufgetan hat mit dem Blockwart, mit dem Mann, der den Vater Anschell offenbar ja wirklich denunziert hat. Was ist denn aus dem geworden? Ist der jemals behelligt worden?
Hundertprozentig weiß ich es nicht. In den Akten steht, dass der selber dann 1945 im Sommer festgenommen wurde, damals dann Ost-Berlin von den Sowjets besetzt und ins KZ Sachsenhausen gekommen sein soll. Da habe ich bei der Gedenkstätte angefragt. Die haben 4 Leute mit dem Namen, aber so ganz genau, 2 von denen sind, glaube ich, gestorben, 2 sind wieder freigekommen. Aber welcher jetzt genau darauf passen würde, weiß ich nicht, weil ich den Vornamen nicht weiß.
Gereon Asmuth, Redakteur bei der Tageszeitung, nimmt uns mit. Wir sind hier in Berlin-Mitte an einem, wie ich finde, der wirklich schönsten Plätze, weil er noch so belassen ist, weil er eben wirklich noch genau den Atem von damals atmet. Man hat so ein bisschen den Eindruck, hier ist wirklich gar nichts kaputt gegangen. Unweit des Rosenthaler Platzes befinden wir uns in einem Haus bzw. in einer Mietswohnung, in der Gereon Asmuth seit vielen Jahren lebt. Und hier hast du, Gereon, im Grunde zufällig angefangen, mal zu recherchieren, was sich hier eigentlich an jüdischem Leben in diesem Haus getan hat und bist auf die Spur gekommen eines Vormieters, so kann man es sagen, der von hier aus nach Auschwitz deportiert worden ist und umgebracht wurde. Was hat das eigentlich für dich und diese Wohnung bedeutet? Das ist ja fast so, als würde man dieses Verbrechen dann doch einem wahrscheinlich wahnsinnig nahe kommen.
Ja. Also es ist tatsächlich die Geschichte, die mir auch örtlich am nächsten gegangen ist. Und Das macht schon was mit einem, wenn man sehr tief drin steckt, auch schlaflose Nächte. Also dass man plötzlich irgendwie merkt, man hat von der Familie geträumt. Und es sind plötzlich so Gedanken, diese Türklinke, na die vielleicht nicht, aber die da vorne, die sieht so alt aus. Die werden die in der Hand gehabt haben. Da vorne steht der alte Kachelofen, den ich nicht benutze, aber mit dem werden die geheizt haben. Und in der Küche gibt es ein Stück uralte Tapete, die irgendwann mal aufgetaucht ist, weil wir einen Hängeschrank abgemacht haben, den irgendwelche Vormieter da hingehängt haben. Und das hängt halt dahinter. Das ist so 10x30 cm.
Können wir mal gucken gehen?
Ja, gerne, gerne.
Ja, das ist aber eine tolle Wohnung. Ah, hier, das typische Berliner Zimmer.
Genau.
Wie lustig.
Mit uralten Dielenboden.
Interessant. Ja, das ist noch richtig Ochsenblut gestrichen, wie damals. Solche Wohnungen sind inzwischen, du könntest sie hergeben auch so für Location Scouts, um original alte Kamellen abzudrehen. Was für eine schöne Wohnung. Und wir stehen jetzt hier in der Küche und da ist an einer der Wände so ein kleiner Ausschnitt. Der ist also praktisch ja, wie so eine Zeitkapsel. Da sehen wir eine Tapete mit floralen Mustern, mit Blümchen. Und wahrscheinlich hast du recht, die kann Jahrzehnte alt sein.
Ich habe tatsächlich sogar dann, man recherchiert ja, ich bin ja Journalist, also Deutsches Tapetenmuseum in Kassel gibt es. Ich habe denen ein Foto geschickt und die Fachmitarbeiterin hat mir sofort geantwortet, meinte, ja, könnte so 50er, 60er sein, lässt sich nicht so genau zuordnen, könnte aber auch viel älter sein. Und in den 50ern und 60ern haben zumindest eben Anna und Ruth Anschel tatsächlich ja noch in dieser Wohnung gewohnt.
Du hast uns schon erzählt, dass du ja im Grunde auf die Spur gekommen bist über diesen digitalen Fund auf der Seite Mapping the Lives. Jetzt würde mich noch interessieren, was hast du denn rausfinden können über die Tochter und eben die ja, Witwe Anschel. Was ist aus denen geworden? Hast du möglicherweise Kontakt zu denen aufnehmen können?
Ich habe es versucht. Die sind aber beide schon gestorben. Also die Anna Anschel ist 1989, glaube ich, gestorben. War hochbetagt. Ruth Anschel ist ja leider nur so Ende 60 geworden und ist im Jahr 2000 gestorben. Ich hatte sonst, die könnte so knappe 90 heute sein, 1931 geboren. Und ich habe keine Verwandten gefunden. Was ich weiß, ist, dass Ruth Anschel als Ärztin gearbeitet hat. Es gibt eine Spur. Auch dank Leserinnen, die sich jetzt gemeldet haben und so. Und Anna Anschel muss eine sehr engagierte, sehr kämpferische Frau gewesen sein, die sehr viel für Behörden, Anträge etc. immer wieder tatsächlich die Geschichte ihrer Familie und vor allen Dingen ihres Mannes und aufgeschrieben hat. Und das ist in dem Fall ein echter Glücksfall. Weil, also A, warum weiß ich so viel über diese Familie? Weil eben tatsächlich eben nur, in Anführungsstrichen, der Mann ermordet worden ist und Frau und Tochter haben überlebt. Es ist ein seltener Glücksfall. Es gibt die ganze restliche Familie, die Geschwister, die Cousinen und all deren Männer und Frauen und Kinder. Ich habe so einen Stammbaum gemacht über alles, was ich gefunden habe. Die sind alle 43, 44 ermordet worden. Und deshalb ist es eher eben ein Glücksfall, dass man da jemanden hat, der erzählen kann und auch wirklich engagiert weiter gekämpft hat und um Anerkennung und Respekt.
Gideon, du bist ja eben Journalist und du hast diese sehr, sehr berührenden Ergebnisse deiner Recherche in einer mehrteiligen Serie in der Taz veröffentlicht. Der Untertitel deiner Geschichte ist Verrat durch Nachbarn. Was können diese Geschichten über die Nachbarschaft erzählen damals?
Also es muss krass gewesen sein, also weil viele Nazis hier gelebt haben. Es gibt so die Geschichten, wo Leute zu Protokoll geben. Ein Soldat, der mit den Anschels befreundet war, dass er irgendwann 1941 oder so die Familie besuchen wollte und dann hier oben vor der Tür stand. Keiner hat aufgemacht und dann macht die Nachbarin auf und hat gesagt, wissen Sie nicht, was das für welche sind? Das sind doch Juden. Und er sagt, naja, was sind meine Freunde? Und das kann ich doch nicht machen, Sie als deutscher Soldat. So, solche Sachen stehen da drin und das muss sehr heftig gewesen sein die ganze Zeit. Andererseits gibt Anna Anschel selber zu Protokoll eine Liste von 20 Freunden und Freundinnen und darunter auch 4, 5 Nachbarn hier aus dem Haus und aus dem Nachbarhaus, die mit ihr gemeinsam im Luftschutzkeller waren und sozusagen ihre Version der Geschichte bestätigen können. Also es gab auch in dieser Zeit immer wieder noch Freunde und Freundinnen, die sich gegenseitig irgendwie unterstützt haben. Und eine Frau, die auch mit einem Juden verheiratet war, bestätigt zum Beispiel, dass Anna Anschel wieder gesagt hat, ey, wenn dein Mann, wenn es hart auf hart kommt, dann hole ich den zu mir und wir verstecken den hier und solche Sachen. Ja.
Du hast schon erzählt, was das Wissen um diese Geschichte mit dir selbst in dieser Wohnung macht. Aber gerade wenn wir zu diesen Nachbarn kommen, was für ein Gefühl transponiert sich da möglicherweise auf das heute?
Es geht letztendlich nicht um dieses Haus, es geht nicht um diese eine Geschichte, sondern es geht dazu, zu erzählen, was man finden kann, was, glaube ich, nicht jeder so in dieser Intensität finden kann. Ich habe, wie gesagt, wahnsinnig Glück gehabt, auch die entscheidenden Akten zu treffen. Aber es geht darum, wie nah man das an sich heranholen kann. Und ich habe zum Beispiel irgendwann den Effekt gehabt, dass ich die Straße runtergelaufen bin und plötzlich kam mir der Gedanke, ja, das hat genau so ausgesehen, als die Familie Anschel hier runtergelaufen ist. Auch in Farbe, so wie ich das jetzt sehe. Dieser Switch, der in meinem Kopf stattgefunden hat, von ein schwarz-weißer Blick auf die Geschichte und plötzlich ist das ganz, ganz nah. Die Fabrikaktion in der Rosenstraße, eine nicht ganz bekannte, aber doch einigermaßen bekannte Geschichte. Die Nazis wollten 1943 Berlin judenfrei machen, in Anführungsstrichen, und haben 10.000 Männer vor allen Dingen aus Fabriken verhaftet. Und 2.000 davon waren halt Männer, die mit nicht-jüdischen Frauen verheiratet waren. Die kamen in die Rosenstraße, näher Alexanderplatz, waren da ungefähr eine Woche inhaftiert. Die Frauen sind dahin und haben demonstriert und am Ende sind die Männer freigekommen.
Verfilmt auch von Margarete von Trotha.
Genau, wunderbar verfilmt worden und so weiter. Und das kennt man so, man hat davon gelesen und so weiter und plötzlich, in Anführungsstrichen, kenne ich jemanden, der da drin war und ich kenne jemanden von den Frauen, die draußen protestiert haben. Natürlich kenne ich sie nicht persönlich, aber sie sind mir sehr nah.
Ein sehr, sehr abgeschwächter Effekt dessen, was du da gerade beschreibst, das sind ja die Stolpersteine, hier in Berlin sehr, sehr häufig anzutreffen. Warum gibt es eigentlich von Max Anschel keinen Stolperstein?
Na, weil sich einfach noch niemand drum gekümmert hat. Ja. Und ich glaube tatsächlich, es wird viele solche Geschichten geben, wo es sich lohnen würde, hinzugehen und zu graben und zu gucken. Und egal, ob man jetzt so viel rauskriegt oder nicht, aber wo es Anlass wäre, Stolpersteine zu verlegen. Und das ist ja auch die Idee dieser Stolpersteine ist, dass sich jemand aufmacht, selber recherchiert und so eine Nähe auch herstellt und dann eben auch selber zu initiieren versucht, dass die Stolpersteine verlegt werden. Das dauert dann ein bisschen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass nächstes Jahr hier welche verlegt werden.
Gerion Asmuth, wenn wir jetzt nochmal vielleicht zusammenfassen, was deine Erfahrung mit dieser Recherche ausmacht, würdest du uneingeschränkt empfehlen, selbst auch auf die Suche zu gehen, was vielleicht im eigenen Haus, in der eigenen Nachbarschaft passiert ist?
Also ich halte es für extrem wichtig, dass viele Leute das machen. Und man muss sich darauf gefasst machen, dass man auf viele spannende Geschichten stößt, aber auch auf sehr, sehr, sehr schmerzliche und sehr traurige, die einem, wie gesagt, im Wortsinne nahe gehen. Und wenn man irgendwo wohnt, man kriegt schon ein anderes Gefühl für so ein Haus. Das ist schon, also es war mir wichtig, eine Tafel vors Haus zu stellen. Es war mir wichtig, eine Lesung vorm Haus zu machen. Es war mir wichtig, die ganzen Nachbarn darüber zu informieren. Also sobald ich irgendwas Neues rausgekriegt habe, habe ich die angemeldet und kriege auch gutes Feedback dazu. Auch um Dinge wieder loszuwerden und um darüber reden zu können. Weil wenn ich alleine hier wohnen würde und das nur für mich machen würde und nicht gute Kollegen und Kolleginnen und Freunde und Familie hätte, die das immer wieder so auch abfedern, würde ich vielleicht doch eher die Finger davon lassen, weil es ist hart.
Mapping the Life heißt die Seite, die wir Ihnen sehr auch als Ausgangspunkt Ihrer möglichen Recherchen empfehlen möchten. Gerion Asmuths spannende Taz-Recherche finden Sie unter dem Titel Mein Vormieter Max Anschel im Netz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christiane Abelein.
Wer ist die einflussreichste Person der Kunstwelt? Diese Frage versucht das britische Magazin Art Review zu beantworten und gibt jedes Jahr eine Liste mit den Power 100 heraus. An der Spitze diesmal die Kuratorin Hur Al-Kazimi aus den Vereinten Arabischen Emiraten. Die 44-Jährige ist Direktorin der Biennale, eines der 7 Emirate in dem Land, des Emirats Sharjah. Dort gründete sie die Sharjah Art Foundation. Dieser Stiftung ist es laut Jury gelungen, Künstler und Kulturorganisationen der Global Majority hervorzuheben, also der großen Gruppe von nicht-weißen Menschen weltweit. Auch Kulturschaffende aus Deutschland sind unter den Top 100. Künstlerin Hito Steierl zum Beispiel belegt Platz 18. Kurz dahinter folgt der aus Kamerun stammende Intendant des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin, Bonaventure Sobejing Ntikung. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte die Musikbranche in den kommenden Jahren auch wirtschaftlich gesehen stark verändern. Das legt eine Studie des Internationalen Dachverbands der Autoren und Komponisten CISAC nahe. Demnach werden Urheber von Musik aufgrund von KI-Anwendungen bis 2028 rund ein Viertel ihrer Einnahmen verlieren. Das entspreche einem Verlust von 22 Milliarden Euro über die 5 Jahre hinweg, teilte der Verband mit. Gleichzeitig werde der Markt für KI-generierte Inhalte im Musikbereich massiv wachsen, und zwar von derzeit 3 Milliarden Euro auf 64 Milliarden. Dem Dachverband zufolge geht diese Entwicklung stark zu Lasten der Kreativschaffenden, wenn sie nicht besser an den Umsätzen beteiligt werden. Die Sammler Andrew King und Sandra Powell hatten genug von toten Kunstschaffenden und schwenkten um auf Street Art. Mittlerweile besitzen die beiden Australier so viele, oft gezielt beauftragte Werke, dass sie eine eigene Ausstellung bestücken können. Zu sehen ist sie ab Mitte Dezember unter dem Titel The Outsiders Melbourne. Die Sammler sind zusammen unter dem Namen Sandrew bekannt und präsentieren mehr als 100 Bilder und Graffiti. Ein Schwerpunkt liegt auf australischen Künstlern wie etwa Rowan, der großflächige Frauenporträts auf die Wände verfallener Häuser bringt. Doch auch international bekannte Namen wie Banksy sind vertreten. Er kündigte ein neues Werk an und füllt sogar einen ganzen Raum. Angesprochen auf die Diskrepanz zwischen dem rebellischen Charakter von Street Art und den marktgesteuerten Dynamiken des privaten Sammelns, entgegneten Sandrew im britischen Guardian, was sie am meisten begeistere, sei, wenn Sprayer von der Straße ihren Beruf aufgeben könnten, um Vollzeitkünstler zu werden. Die Schriftstellerin Zhang Yao galt in China als Ikone. Nun ist sie im Alter von 86 Jahren gestorben. Zhang Yao lebte die meiste Zeit in Taiwan, entwickelte sich aber zur vermutlich meistgelesenen chinesischsprachigen Autorin weltweit. Sie veröffentlichte mehr als 60 Bücher, das erste mit 18 Jahren. In ihrem Roman Outside the Window, also in etwa vor dem Fenster, verarbeitete sie ihre eigene Liebe zu einem ihrer Lehrer. Das romantische Thema blieb ihr und ihren vornehmlich weiblichen Fans erhalten. In der Fernsehwelt war Zhang Yao als Drehbuchautorin erfolgreich. In den 90er Jahren lieferte sie mit einer Aschenputtelgeschichte mit dem Namen My Fair Princess eine der erfolgreichsten chinesischsprachigen TV-Shows aller Zeiten. Viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler in China starteten dort ihre Karriere.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Sind Superhelden eigentlich nicht auch irgendwann mal selbst müde? Es wäre seltsam, wenn nicht. Nach 34 Filmen aus dem Hause Marvel Studios, darunter 11 Spider-Man-Filme, 8-mal Batman, 7-mal X-Men, 7-mal Superman und noch einigen Wonder Womans, Deadpools und etlichen Serien- und Animationsfilmen mehr, bevor DC Studios kommenden Sommer mit Superman dann wieder von vorne anfängt. Die Frage nach den müden Superhelden stellt sich für sie selbst, sie stellt sich aber auch für uns als Publikum und die Frage stellt sich aber natürlich noch mal mehr für einen ganzen Apparat an Menschen, die hinter den Kulissen diese ganzen Blockbuster zusammenschrauben müssen, sprich Masken und Bühnenbild, Kostümdesignerinnen, Licht- und Kameraleute, Trickfilmer, Regisseure, Assistenten, die Assistentinnen der Assistenten und natürlich die mit der Kohle, also die Produzenten. Um alle die geht es in der neuen Serie The Franchise und die hat mein Kollege Markus Dichmann für uns geguckt. Hallo Markus.
Hallo Gesa.
Ja, eine tolle Idee, eine Serie direkt aus dem Bauch des Walfischs, aus dem Superhelden-Business.
Genau, und es geht um Maximum Studios, ein Hollywood-Studio, das ausschließlich Superheldenfilme produziert. Das wird eine ziemlich offensichtliche Anspielung auf Marvel Studios sein, die du mit ihren 37 Filmen ja gerade schon erwähnt hast. Und da lernen wir jetzt Hauptfigur Daniel kennen. Der ist Regieassistent und versucht, ein ziemlich chaotisches Set zusammenzuhalten.
Where are we on lighting? Also, talk to catering.
Quiet on set!
Adam, mate, how's your morning?
Try this. Turkey meat, muscle milk, it's like Thanksgiving dinner on steroids.
Wow, turkey on steroids, gobble gobble, mum, no, sorry, bye.
Quiet on set!
Holy fucking shit, the studio's on fire!
Okay, it's just some houses. We're back, everyone. Please ignore the burning houses.
Also zwischen kleineren und größeren Brandherden muss Daniel da irgendwie alles tun, damit der neueste Film aus dem Hause Maximum entstehen kann. Der heißt Tecto, Eye of the Storm, also schön alberner Superheld.
Also so ein bisschen erinnere mich das an The Bear in der Küche, also hier das Superhelden-Filmset als im Grunde Stressparadies.
Genau, und sehr stressinduzierend ist für Daniel sein exzentrischer deutscher Regisseur Eric, der wird von Daniel Brühl gespielt. Der möchte gerne Kunst im Superhelden-Film machen, reißt dabei aber ständig das Budget ein. Das schönste Beispiel, finde ich, sind dabei 30 sehr seltene japanische Kirschbäume, die er fällen und einfliegen lässt. Nur um sie dann in einer leerstehenden Lagerhalle zu verstecken, weil er sie am Ende doch gar nicht benutzen möchte für seinen Shot.
Okay, also ja, das darf man durchaus exzentrisch nennen.
Genauso exzentrisch sind die zwei Hauptdarsteller, die gar nicht miteinander können. Der eine ist so ein aufgepumpter Hollywood-Shooting-Star, der sich tatsächlich Wachstumshormone vom Schaf reinknallt, damit seine Mucki schneller wachsen. Und dann kriegt er eine Panikattacke, als auf seinem Rücken plötzlich Schafshaare wachsen. Und ein anderer ist so ein selbstverliebter Theatergrande, der alle mit seinen selbstgerechten Stories aus einer vermeintlich besseren Zeit nervt. Und vor allem aber stressinduzierend sind für Daniel seine Produzenten, die ihm im Nacken sitzen.
Die vielleicht jetzt nicht so ganz damit einverstanden sind, dass er zum Beispiel da so 30 Kirschbäume mal eben fällen lässt.
Ja, richtig. Und vor allen voran muss man da den vulgären Produzenten Pat nennen, der jetzt nicht im Anzug und Schlips zum Set kommt, sondern so ganz casual in Jeans und Baseballcap. Und dem es einzig und allein um seinen neuen Tentpole-Movie geht. Ne? Das ist so schöner Hollywood-Slang. Also der Tentpole-Movie, wie die Zeltstange des Filmstudios. Ein Blockbuster, der alles zusammenhält. Okay.
Without our tentpole, we don't have a tent. And without a tent, we get eaten in our sleep by 9-year-old TikTok kids with superhero fatigue. Which is not a real illness. And a scam.
Also ohne diese Zeltstange, ja, ohne den nächsten Hit, würden die 9-jährigen TikTok-Kids kommen und sie auffressen. Das ist so seine Sorge.
Mhm. Markus, wenn das alles doch auch so lustig ist, gibt es so, ja, keine Ahnung, reale Vorbilder, die sich daraus erkennen lassen?
Also der locker, legere Superheldenproduzent mit Basecap, das kann sehr gut Kevin Feige, damit kann sehr gut Kevin Feige gemeint sein. Kevin Feige, zur Erinnerung, ist Mastermind hier bei Marvel Studios, der alle diese über 30 Filme plus sich andere Projekte produziert und teilweise wirklich auch persönlich überwacht haben sollen. Dann gibt es aber auch noch so einen unnahbaren Überproduzenten namens Shane, der eigentlich immer nur an Bildschirmen über Smartphones und Tablets mit dem Rest der Welt kommuniziert. Ich glaube, da haben sie Kevin Feige so ein bisschen in so eine Art Zweifaltigkeit aufgebrochen.
Okay, also Kevin Feige kriegt da so ganz persönlich sein Fett weg. Ist das ansonsten, würdest du sagen, auch wirklich so eher so eine Parodie auf diese Superheldenmaschinerie in Hollywood?
Absolut, nur ich finde, sie findet nicht so ganz den richtigen Ton. Ne? Also der große Sam Mendes, der American Beauty Sam Mendes, der hat die Show ja produziert, also kein Unbekannter.
Ja.
Und der hat im Interview erzählt, The Franchise soll eigentlich eine Art Liebeserklärung sein für alle Leute, die am Set arbeiten, hinter den Kulissen, die da täglich schuften. Und es soll eben keine, Zitat, zynische Show sein, die sich über diese Idioten lustig machen wolle, Zitat Ende. Nur das ist bei mir nicht angekommen. Ja? Also außer Hauptfigur Daniel fällt es schwer, da irgendwelche Sympathien zu entwickeln. Die sind alle total verschroben, auch ein bisschen so überstrapazierte Klischees, wie das Künstlerklischee beim Regisseur oder dieser dumme Hollywood-Schönling bei einem der Hauptdarsteller. Und alle anderen sind irgendwie seelenlose Sellouts, die nur Geld verdienen wollen, keine Filme machen wollen. Also ich weiß nicht, wo da die Liebeserklärung sein soll.
Nee, klingt irgendwie sehr heftig, fast wie eine Abrechnung.
Ne? Ja, aber so bissig ist es dann irgendwie auch nicht. Ne? Also diverse Streiks haben ja in den letzten Jahren gezeigt, dass viele Menschen in Hollywood wirklich unter ziemlich miserablen Bedingungen arbeiten. Und weil du vorhin mal The Bear in den Raum geworfen hast,
ja.
Das ist ja eine Serie, die wirklich schonungslos gezeigt hat, wie es so in der Gastro zugeht. Das macht The Franchise jetzt mit Hollywood aber auch nicht. Also ich finde, es ist weder Liebeserklärung noch bissige Satire. Und ich habe auch nicht für eine Serie, die als Comedy vermarktet wird, nicht allzu oft gelacht. Das muss ich leider auch sagen.
Aber würdest du sagen, es ist trotzdem sowas wie so eine zutreffende Beschreibung für, weiß ich, The State of Hollywood, also was Superheldenverfilmungen betrifft?
Also vieles ist absolut richtig. Ne? Also gerade die Filmsets von Marvel sind wirklich berühmt-berüchtigt dafür, dass teilweise ohne Skript gedreht wird, weil das ständig überarbeitet wird. Filme und Plots werden komplett umgestrickt, neu gedreht, eingestellt wegen Strategieveränderungen bei den Oberen im Studio. Ne? Die VFX-Artists gerade, die stöhnen über die Belastung, weil diese Filme ja so Special-Effects-lastig sind. Schauspieler erzählen inzwischen mehr über ihre Eiweißdiät mit gekochtem Huhn und rohem Eiweiß und so und ihren Fitti-Videos, die dann viral gehen, anstatt über das Handwerk des Darstellens oder so. Und gerade 2024 war wirklich ein ziemlich maues Jahr, weil eine Menge schlechte Superheldenfilme dabei waren. Nur, jetzt gleichzeitig würde ich ja sagen, dass das Genre großartige Perlen hervorgebracht hat. Und da gehören Kevin Feige und Marvel Studios, weil wir die schon erwähnt haben, wirklich ausdrücklich dazu. Also ich hätte mir von der Serie entweder mehr Liebe für das Genre und die MacherInnen gewünscht oder dann doch mehr Biss, aber dann gegen Corporate Hollywood.
Hm. Markus, du bist ja nun wirklich erwiesener Fanboy, was Superhelden angeht. Wir haben eingangs gesprochen über diese ja doch potenzielle Müdigkeit auch auf Seiten des Publikums. Wie sieht es denn da bei dir aus? Kannst du noch?
Fanboy mit Äquidistanz würde ich noch schnell einschmeißen wollen. Ja, also ich kann noch. Hm. Und ich freue mich ehrlich gesagt. Also 2024, gebe ich zu, war echt mau. 25 aber kommt jetzt Superman, hast du ganz am Anfang erwähnt, von James Gunn. Ich meine, Superman ist der erste und größte aller Superhelden. Und die Fantastischen Vier von Matt Shackman schmeiße ich auch noch mit in den Raum. Ich denke aber, dass es gut wäre, sich ein bisschen rarer zu machen. Das tut, sag ich mal, der Attraktivität des Genres bestimmt ganz gut.
Sagt Markus Dichmann. Und wir haben gesprochen über die neue Serie The Franchise zu sehen auf Sky. Ganz, ganz herzlichen Dank dir.
Gerne.
Typ 00 hat die britische Firma Jaguar ihr neues spektakuläres Auto genannt, aber nicht bei allen kommt das Modell gut an. 0000 war früher in Hotels die Beschriftung für die Toilette am Gang, wird im Netz gewitzelt, oder sehr passend 00 ist die Zahl der Autos, die Jaguar verkaufen wird. Der Hoflieferant des englischen Königshauses hat Anfang der Woche ein kryptisches Video zum neuen Auto herausgegeben, das ja vieles zeigt, nur kein Auto. Das Konzept Elektroauto wurde dann aber mit viel Tamtam auf der Miami Art Fair vorgestellt. Eine 5,20 Meter lange Mischung aus ja, futuristischem Panzer und Coupé zu haben in Miami Pink oder London Blue. Jaguar mache jetzt auf Vogue, sagen manche. Der Typ 00 wolle ein Auto sein für die urbane, fortschrittliche Elite. Wir sprechen jetzt über das Design und die Debatte darum mit dem Autodesigner Lars Selzer alias Larson. Der fertigt auch Illustrationen für Autos der Zukunft an und ist jetzt am Telefon. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo. Grüße Sie auch.
Larson, als Sie das Video und nun auch die ersten Modelle sahen, war das, was war so Ihr erster Eindruck überhaupt?
Also das Erste, mich hat das ein bisschen gewundert, weil man kennt ja Jaguar so als Sportwagenmarke, schön mit fließenden Formen, schöne, ja, runde Flächen, keine Kanten, sehr schöne Proportionen, das heißt lange Haube, kurzes Greenhouse. Und das, was man in den Teasern gesehen hat, das war für mich nicht Jaguar. Das war halt typisches Industriedesign, sehr viel mit betonten Kanten, auch definierten Flächen. Aber es war für mich kein Jaguar. Ich habe mich ein bisschen gewundert.
Ja, der Claim lautet dazu ja irgendwie No Copy, dem Sinn nach. Also es wird damit geworben, nicht also das Rad, aber wenigstens das Autodesign neu erfunden zu haben. Ich kann mir nicht helfen. Ich sehe da auch Ähnlichkeiten zu Elon Musks Cybertruck. Sie auch?
Ich sehe da tatsächlich auch Ähnlichkeiten zu anderen Fahrzeugen. Der Cybertruck, das verstehe ich, dass Sie da auf das Design eingehen, weil der auch sehr kantig, markant und auch anders ist. Gut, der Cybertruck ist ein Nutzfahrzeug. Das ist ja eigentlich ein Pickup und ist eine komplett andere Schiene. Ich sehe eher Ähnlichkeiten zum Rolls-Royce.
Zu dem neuen, ne? Die haben auch
so ein neues. Zu dem Spectre, genau. Mhm. Die haben ja dieses Riesenfahrzeug vorgestellt. Der ist ja noch länger, der ist 5,45 Meter ungefähr und ist auch ein E-Auto, also auch im Luxus-High-End-Segment, was ja der Jaguar auch im Prinzip werden will.
Mhm.
Das heißt, noch mehr Premium, noch mehr High-End.
Genau, also das ist das Ziel, das möchte Jaguar. Aber finden Sie, dass dieses Design in die bisherige Geschichte des Autos passt?
Nee, es passt definitiv nicht. Aber ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, die wollen ja einen kompletten Neustart wagen. Das heißt, die hören jetzt komplett auf, Autos zu bauen. Die verkaufen dieses letzte E-Fahrzeug noch aus.
Mhm.
Und jetzt ist erstmal Stopp. Aha. Und ich glaube, dass mit diesem 00, das ist wirklich, das soll ein absolut Reset. Radikaler Schnitt sein, genau.
Mhm.
Nicht nur 0, sondern Doppel-0, einfach komplett 0, komplett anders. Deswegen auch dieses Pink, das ist eigentlich eine Farbe, die sieht man bei keinem Fahrzeug. Deswegen, die kopieren da natürlich nichts. Die haben in der Farbe ein Alleinstellungsmerkmal. Mit den Formen finde ich nicht so unbedingt. Ich finde, die sind von den Formen, sind die ein bisschen ja zu viel das, was auch eine neue chinesische Marke sein könnte.
Allerdings. Wie erleben Sie denn die Reaktionen jetzt in der Branche? Also ein Ziel hat Jaguar ja definitiv erreicht. Es wird wieder über die Marke gesprochen. Wird denn dieses Modell überwiegend positiv aufgenommen?
Also was ich so höre von den meisten, die es beobachten, die sind eher geschockt. Also auch jetzt, wer hauptsächlich mit Formgestaltung zu tun hat, die sagen, das ist eigentlich ein No-Go. Weil ein Jaguar ist nun mal rund. Ein Jaguar baut eigentlich von dem Design immer auf dem E-Type auf. Der E-Type ist ja ein ganz klassischer Sportwagen, der aus dem Rennsport kommt. Und man hat eigentlich so in den ganzen letzten Jahren die Modelle immer irgendwie so ein bisschen an dem E-Type aufgehängt. Die haben viel Retro-Design gemacht. Die haben sich im Prinzip immer mehr oder eigentlich immer an der Geschichte orientiert. Und jetzt ist es halt so, die machen einen Bruch und die sagen, wir brauchen die Geschichte nicht. Wir nehmen zwar die schönen Proportionen, das heißt lange Haube, kurzes, knackiges Greenhouse, schön langer Radstand, aber das war's dann. Wir geben dem Ding eine komplett neue Optik.
Vielleicht noch einen etwas abstrakteren Blick, aber wenn man sich die Autos der Zukunft anschaut, jetzt auch diesen neuen Rolls-Royce, der so ein bisschen ähnlich wirkt, dann fällt auf, das sind ja alles riesengroße Schlachtschiffe. Wie passt das eigentlich zu den Städten der Zukunft, in denen Platz ja wirklich eine Mangelware ist?
Genau genommen passt das gar nicht. Ich glaube aber auch, dass der Rolls-Royce, das ist ja ein Statussymbol, wer sich das leisten kann, der hat dieses Fahrzeug vielleicht zu Hause in der Garage stehen und bewegt den wahrscheinlich mal am Sonntag oder bewegt ihn vielleicht auch gar nicht oder schaut ihn sich einfach an. Ich glaube auch, dass dieser Jaguar, dass wir den nicht in den Städten auf engen Parkplätzen sehen werden. Ja. Das passt da einfach nicht hin. Das ist halt purer Luxus. Wie kann ich Luxus darstellen? Wie kann ich Luxus zeigen? Ich muss alles irgendwo ein bisschen übertreiben. Ich kann da kein kleines Auto anbieten. Wenn ich 150.000 bis 200 Euro ansetze für dieses Ding, dann muss das irgendwo schon was darstellen. Und das tut's definitiv.
Ja, also wenn ich die nötigen Pesiten hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich dieses wunderschöne Jaguar E-Modell, diesen Leichenwagen-Umbau aus Harold und Maud kaufen. Wir haben gesprochen mit dem Autodesigner Lars Seltzer alias Larsson über den Jaguar Typ 00 und sein, sagen wir, nicht ganz unumstrittenes Design. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, vielen Dank.